Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit dem politischen Pausen-Podcast wollen wir ja politisch interessierten und informierten Menschen praktische Politik wissenschaftlich näher bringen, dazu Phänomene, Prozesse, Politikentscheidungen verstehen und auch hinterfragen, aber eben auch Berufe und Aufgaben beleuchten, die es im weiteren politischen Universum so gibt. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute auf ganz besondere Weise tun können, denn Professor Stefan Bröchler ist zu mir gekommen. Er ist als Gast, er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in der Politikwissenschaft und in der Verwaltungswissenschaft. Aber vor allem ist er Landeswahlleiter Berlins und das in einer ganz besonderen Zeit geworden, auch aus bestimmten Gründen geworden, über die wir heute intensiv sprechen möchten. Ganz herzlich willkommen im politischen Pausen-Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir, mit uns zu sprechen.
Ja, wunderbar. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Landeswahlleitungen, das ist ja so ein ganz spezieller Bereich. Das ist eine Aufgabe, das ist kein Beruf. Und bevor wir darüber sprechen, in welcher Zeit, in welcher besonderen Situation du diese Aufgabe für Berlin übernommen hast und was da alles an Kalamitäten und Schwierigkeiten vielleicht auch auf dich zugekommen sind und wie du sie gelöst hast, wie du damit umgegangen bist, würde ich vielleicht zunächst mal fragen, das ist ja in Normalzeiten schon durchaus herausfordernd. Was macht denn ein Landeswahlleiter, wenn eine Wahl normal abläuft? Wie stellen wir uns die Aufgabe vor und wie läuft so ein Wahlabend ab oder vielleicht auch die Tage vor, bevor dann die Wahl stattfindet?
Ja, also der Landeswahlleiter hier in Berlin ist per Gesetz zuständig für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen hier in Berlin. Das heißt, ich beginne normalerweise, in normalen Zeiten beginnt die Vorbereitung ein Jahr vor den Wahlen. Da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Europawahl. Das heißt, wir haben hier ja in Berlin diese Konstruktion mit den Bezirken und der Landesebene. Da wird im Vorfeld muss geschaut werden, bekommen wir genug Wahlhelferinnen und Wahlhelfer? Ganz wichtiges Thema, entscheidendes. Bekommen wir, welche Wahllokale haben wir? Stimmzettel müssen gedruckt werden. Also es ist sehr viel Organisationsaufgaben, die hier zu erfüllen sind. Und wie gesagt, wenn alles gut läuft und keine Wiederholungswahl ist, dann haben wir ein Jahr. Und ich bin halt gestartet in einer Zeit, wo wir das erste Mal in Deutschland tatsächlich eine Wiederholungswahl durchgeführt haben. Am Wahlabend oder am Wahlwochenende eigentlich beginnt samstags relativ früh. Da haben wir quasi in meiner Geschäftsstelle sozusagen so einen kleinen Stab eingerichtet, verfolgen, ob alles gut läuft. Am Sonntag sind wir dann auch nochmal Ansprechpartnerin für die Berlinerinnen und Berliner, die nochmal Fragen haben. Und dann geht es so abends ins Amt für Statistik. Da verfolgen wir dann die Ergebnisse. Das ist auch wiederum mit viel Medienarbeit verbunden. Und am nächsten Tag werden dann nach der Wahl die vorläufigen Ergebnisse dann eben in der Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Interessante vielleicht oder das Besondere an der Aufgabe hier in Berlin war, dass wir durch diese Pannenwahl 2021 im Grunde eine Rollenumschreibung der Aufgabe des Landeswahlleiters haben. Bis dato war das eigentlich so ein bisschen so eine Aufgabe, die eher im Hintergrund funktioniert hat. Und aufgrund der erheblichen Wahldefizite habe ich diese Strategie verändert. Für mich war sehr wichtig, das Going Public auch in der Öffentlichkeit zu erklären viel. Was macht die Landeswahlleitung? Wo gibt es Probleme? Wie sind wir diese Probleme eben angegangen? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir sprechen ja vielleicht nachher auch nochmal über Vertrauen. Da hat der Landeswahlleiter hier in dieser Situation eine ganz wichtige Rolle eben auch übernommen, die er in diesem Maße nicht hatte. Bis dato haben die Landeswahlleiter eher präsidiert und ich verstehe mich eher als Reformmanager.
Du hast es eben angesprochen, es hat eine Wiederholungswahl stattgefunden. Das ist ja ein organisatorisches und rechtliches Neuland gewissermaßen gewesen. Vielleicht gehen wir nochmal den Schritt zurück. Am 26.09.2021, also zeitgleich mit der Bundestagswahl, wurde in Berlin gewählt. Es fand die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur Bezirksverordnetenversammlung statt. Und es war eine Verkettung von Pannen, von Problemen, von Fehlern, die da passiert sind, weswegen dann gerichtlich entschieden wurde, dass am 12.02.2023 eine Wiederholungswahl, sprich keine Neuwahl, das ist also zu differenzieren, eine Wiederholungswahl stattgefunden hat. Über die Wahlergebnisse, über die Einordnung hatte ich mit Julia Reuschenbach im Nachgang der Wahl in einem politischen Pausenpodcast seinerzeit gesprochen. Und wir wollen heute eben doch nochmal über dieses neue Phänomen und eben auch dein Zutun in der neuen Rolle sprechen. Vielleicht kannst du die Besonderheit nochmal ein bisschen skizzieren. Du hast es schon angesprochen, dass es kein gewöhnlicher Wahltag war, dieser 12. Februar. Aber vielleicht gehen wir nochmal den Schritt zurück, wie du eigentlich ins Amt gekommen bist. Du warst ja Mitglied der Expertenkommission, die das Ganze aufgearbeitet hat, sprich die Pannenwahl vom 26.09.2021 und in der Eigenschaft oder aus der Eigenschaft heraus, dass du als Experte dort eben involviert warst, bist du dann ja in das Amt des Landeswahlleiters gekommen. War das ein Wunschamt oder bist du da wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen? Kannst du es vielleicht einfach noch mal ein bisschen kontextualisieren, wie das gekommen ist?
Ja, Julia, also der Begriff Jungfrau zum Kind trifft es 100%. Der Lenz Jakobsen in der Zeit hat geschrieben, Stefan Bröchler hat sich in das Amt hineinkritisiert. Und das ist auch richtig. Wir waren mit einer kleinen Gruppe von drei, vier Kolleginnen und Kollegen, die diesen Endbericht geschrieben haben. Und da haben wir halt die Fehleranalyse gemacht und Handlungsempfehlungen. Und ich dachte eigentlich, dass mit der Übergabe dieses Berichtes dann an die Innensenatorin Frau Spranger meine Aufgabe erledigt sei und ich ins Forschungsfreisemester gehen könnte und endlich mein Buch über Regierungsforschung schreibe. Dann kam aber sozusagen der Anruf und das Angebot zu sagen, Herr Bröchler, haben Sie nicht Interesse daran, diese Empfehlungen, die Sie da mit anderen Kollegen formuliert haben, das in die Praxis umzusetzen? Und ich habe auch nicht lange überlegt, weil das natürlich für uns gerade als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler eine enorme Chance ist, die einem ganz selten geboten wird. Also das, was wir uns überlegt haben, auch tatsächlich dann in die Praxis umzusetzen. Und die große Herausforderung war dann eben, als der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, eine vollständige Wiederholungswahl, dass wir dann zum ersten Mal tatsächlich hier in Deutschland eine Wiederholungswahl durchführen mussten. Die Hamburger hatten das auch mal, haben das Parlament dann aber aufgelöst gehabt. Und das war unter 90 Tagen ist es halt wirklich eine Herkulesaufgabe gewesen, weil die erste Vorstellung war, täglich grüßt das Murmeltier, wir müssen nur das wiederholen wie 2021, können alles belassen, wie es ist. Das hat sich in der Realität aber ganz anders dargestellt. Die Wahlzettel mussten alle nochmal angeschaut werden, weil Personen weggezogen waren, gestorben waren, etc. Es musste sehr viel Sorgfalt getroffen werden auf die Wahlzettel. Wir mussten die Wahlkabinenzahl erhöhen. Wir mussten Wahllokale so. Also das war sozusagen innerhalb dieser 90 Tage wirklich eine enorme Herausforderung. Insbesondere auch deshalb, weil ich ja keine neue Organisation zur Verfügung hatte, sondern ich mit sagen dem unter Reparaturbetriebsmöglichkeiten diese Wiederholungswahl durchführen musste. Dass es dann erfolgreich war, hat mich dann natürlich umso mehr gefreut.
Du hast eben Vertrauen angesprochen und darüber wollen wir auch sprechen. Die technische Durchführung ist das eine, was du gerade skizziert hast, sicherlich eine Menge große Herausforderungen und vor allem hat ja auch ganz Deutschland dann auf Berlin geblickt. Berlin wurde zwischenzeitlich als Lachnummer bezeichnet in Bezug auf die Durchführung von Wahlen, das Pannenland und so weiter. Es gibt auch viele Menschen, auch Politikwissenschaftlerinnen, Politikwissenschaftler, also geschätzte Kollegen, die sagen, diese Wiederholung hat eigentlich mehr Schaden angerichtet, als sie Nutzen gebracht hat in Bezug auf das Demokratievertrauen. Jetzt ist quasi die gerichtliche Entscheidung, es muss eine Wahlwiederholung stattfinden, das eine, aber der Nutzen im Sinne Stärkung des demokratischen Vertrauens ist sicherlich was anderes und das kann man vielleicht auch differenziert beurteilen. Wie blickst du darauf?
Also ich sehe es erstmal als eine Stärke unserer Demokratien, dass wir in der Lage sind, wenn eine Wahl so schwere Defizite hatte, dass wir dann diesen Fehler korrigieren können. Also das würde ich sagen, da zeigt sich die Lernfähigkeit von Demokratien. Insofern Wiederholungswahl, ja, das war wichtig, auch im Blick auf die Frage, weil eben Vertrauen verloren gegangen ist. Also viele Bürgerinnen und Bürger, nicht nur in Berlin, auch im Ausland übrigens, haben halt gesagt, ja, sind die nicht mehr in der Lage, eine Wahl zu organisieren. Und das ist natürlich das Eingemachte, eigentlich der Kernbereich, wenn man so will, Wahlen. Wenn das nicht funktioniert, dann nimmt die Demokratie Schaden oder hat die Demokratie Schaden. Und von daher war es ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe von Anfang an gesagt, meine Tätigkeit ist damit verbunden, dass ich wieder Vertrauen zurückgewinnen will durch die Wiederholungswahl. Gleichwohl ist die Wiederholungswahl eben auch sehr problematisch, weil eben wir haben 1,5 Jahre, die dazwischen lagen. Wir haben ganz, eine ganz andere politische Konstellation. Es ist eben nicht das 1:1. Und es ist eben auch ein Aufwand für die Bürger, für die Berlinerinnen und Berliner, die dann nochmal zur Wahl gehen mussten. Andererseits muss man sagen, wenn man sich Autokratien oder andere Systeme anschaut, die, diesen Reparaturmechanismus eben nicht haben, dann ist es, glaube ich, vertretbar, dass man dann an einem Sonntag nochmal zur Wahl geht oder Briefwahl macht.
Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Andreas Voskuhle gesprochen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, und ihn gefragt, wie ist das eigentlich in der tagtäglichen Arbeit? Und er sagte, er sagt seinen Leuten jeden Tag, wir dürfen keine Fehler machen. Ich fand das sehr beeindruckend, weil er gesagt hat, jeder Fehler, den das Bundesverfassungsgericht macht, kostet Vertrauen in unsere Demokratie. Und gleichzeitig sind Fehler menschlich. Und da wäre meine Frage, vielleicht auch mit Blick auf die Berliner Verwaltung oder die Berliner Verantwortlichen, die eine solche Wahl ja dann operativ auch durchführen, haben wir vielleicht einfach eine negative Fehlerkultur? Oder hat Herr Voskuhle recht, es dürfen keine Fehler passieren?
Ja, also das Prinzip, dass keine Fehler passieren dürfen als Leitorientierung, das würde ich erstmal teilen. Das muss aber verbunden werden, sozusagen dieses Postulat, mit einer positiven Fehlerkultur. Und ein Problem war ja, dass im Vorfeld der 21er-Wahl viele dieser Einzelteile dieses Problempuzzles bekannt gewesen sind. Und wenn man das vorher sozusagen bearbeitet hätte, wenn man sich den angenommen hätte und gesagt hätte, hier, wir haben ein Problem und das wollen wir jetzt beheben, dann hätte man, glaube ich, diese Wahldebakel eben verhindern können. Mir ist diese positive Fehlerkultur, war für mich dann auch nochmal wichtig, als wir in der Wiederholungswahl in der Vorbereitung und dann auch nach der Auszählung des vorläufigen Ergebnisses sind natürlich Fehler wieder vorgekommen. Deshalb spreche ich eigentlich immer von reibungsarmen Wahlen und nicht reibungslosen. Aber wichtig in dem Zusammenhang ist dann eben als Landeswahlleiter darauf zu reagieren, zu sagen, hier ist ein Fehler passiert, wir haben das erkannt, wir nehmen das ernst und dann auch zu sagen, wie dieser Fehler dann eben behoben werden soll. Also beide Elemente, positive Fehlerkultur und Going Public, sind zwei essentielle Strategien für die Landeswahlleitung.
Woran liegt das denn in Bezug auf Berlin, dass diese Verkettung passiert ist? Du warst ja auch in der Expertenkommission, die es aufgearbeitet hat, ohne dass wir jetzt das ganze Gutachten bemühen. Vielleicht kann man es ein bisschen zusammenfassen. Hat es auch was mit der Besonderheit von Berlin als Stadtstaat zu tun, mit den Bezirken? Oder was sind da so die Kernprobleme? Ist es die Verwaltung, die nicht funktioniert? Vielleicht eine personelle Unterausstattung? Oder was sind da eigentlich so die Kernprobleme?
Ja, da könnte man jetzt, ich könnte ganz kurz antworten und sagen, alles. Also, es sind die Probleme innerhalb auf der Landesebene, wo eben ein Landeswahlamt gefehlt hat, wo alle Informationen zusammenkommen. Es sind Probleme, Personalprobleme, Organisationsprobleme in den Bezirken. Und es ist ein großes Problem, das Zusammenspiel zwischen Landeswahlleitung und Bezirkswahlleitung in der Kommunikation. Und an all diesen Stellen müssen Reformen ansetzen. Sonst kommen wir aus diesem berühmten Berliner Verantwortungspingpong nicht raus, dass die Landesebene sagt, die Bezirke sind's und die Bezirke sagen, die Landesebene. Und da müssen wir halt einen Neustart der Wahlorganisation dringend angehen. Und da bin ich gerade bei.
Ja, vielleicht, du sprichst die Reform an. 2025 findet die EU-Wahl statt. Wir haben 2024 schon. Nächstes Jahr wird das Europaparlament gewählt. 2026 ist dann aber auch schon die nächste Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Denn da bleibt man ja in dem 5-Jahres-Turnus gerechnet von 2021, wo ursprünglich gewählt worden ist. Das ist für Reformen ja nicht besonders viel Zeit. Also das heißt, ihr seid da jetzt schon mittendrin und kräftig unterwegs. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, für in der Wiederholungswahl und beim Volksentscheid sind wir überhaupt nicht zu Strukturreformen gekommen. Wir haben jetzt ein Zeitfenster. Der neue Etat wird aufgesetzt für 2 Jahre. Also wenn die Reformen kommen sollen, müssen sie jetzt kommen, dass sie ab 1.1. des kommenden Jahres eben greifen, nicht? Und das ist ganz wichtig. Das betrifft mein Amt. Ich habe ja keine Weisungs- und Organisationsrechte. Das muss sich ändern. Der König ohne Land braucht Land und Instrumente. Wir brauchen ein Landeswahlamt und wir brauchen dann korrespondierend auf der Bezirksebene eben ständige Bezirkswahlämter. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber das wird eine andere Wahlorganisation sein, als wir sie bisher hatten, die man nicht nur aus einer reinen Verwaltungsperspektive sehen kann.
Bist du da optimistisch, dass das mit der Großen Koalition, die jetzt im Amt ist, zeitnah zu realisieren ist?
Also ich bin eigentlich optimistisch, weil der politische Druck sowohl auf die letzte Regierung als auch die jetzige ist so groß, dass erwartet wird, dass wir hier eine Wahlorganisation hinbekommen, die wirklich leistungsfähig ist. Und wir sind ja dabei, so ein bisschen so ein Berliner Modell auch zu entwickeln. Der Landeswahlleiter bleibt unabhängig. Es ist das erste Mal, dass es ein Politikwissenschaftler macht. Das freut mich natürlich besonders. Aber eben auch diese Konstruktion, dass eben der Landeswahlleiter immer noch an einer Hochschule lehrt und nicht Teil der Administration ist. Und daraus ergeben sich sozusagen viele Freiräume auch für mich als Landeswahlleiter, die ich eben für diesen Reformprozess nutzen möchte.
Jetzt würde ich vielleicht auf den letzten Aspekt auch gerne nochmal eingehen, nämlich die Aufgabe und deinen Beruf. Auch dein Tag hat ja nur 24 Stunden. Das heißt, du bist eigentlich mit Politik, Wissenschaft in Lehre und Forschung, in Theorie und Empirie befasst. Und Landeswahlleitung bedeutet praktische Politik letztlich ja auch und Verwaltungshandeln mit zu strukturieren und mit zu organisieren. Was bedeutet das? Bist du dann in Teilen freigestellt von deiner Professur oder wie organisiert sich das?
Also es ist erstmal total spannend, diese beiden Welten zu erleben, Forschung und Lehre. Ich gebe gerade noch einen Band raus, Politik und Regieren in Berlin. Will da also auch sozusagen weiter aktiv sein und dann eben diese administrative Aufgabe. In der Zeit der Wiederholungswahl war es die Hölle, weil da war im Grunde auch keine freien Wochenenden. Ich bleibe jetzt aber in der jetzigen Phase Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht für Politik und Verwaltungswissenschaften, habe aber quasi ein reduziertes Stundendeputat, was ich dann machen muss. Bin aber weiterhin eben in den Gremien aktiv. Gleich haben wir Forschungskommission und ich trete jetzt auch als Kandidat für den Fachbereichsrat an. Also das ist mir auch ganz wichtig, eben diese Verwurzelung eben an der Hochschule eben auch zu haben, um meine Unabhängigkeit auch eben abzusichern.
Jetzt hast du den Band gerade angesprochen, Politik regieren in Berlin. Der erscheint wann und wo? Kleiner Werbeblock?
Ja, in der Reihe bei VS, den gebe ich zusammen mit Benjamin Höhne zusammen heraus. Und der soll im Frühjahr nächsten Jahres dann erscheinen.
Benjamin Höhne, der auch schon zu Gast im politischen Pausenpodcast war. Vielleicht eine Abschlussfrage. Der Pausenpodcast ist ja als politische Pause gedacht, immer kurz und knackig. Wenn du auf deine Studienfächer zurückblickst, du hast Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Welches dieser Fächer würde denn bei der Ausübung des Amtes, was würdest du sagen, hat dir bisher am meisten geholfen?
Ja, Politik und Verwaltungswissenschaft, nicht? Weil das also gerade die ganzen Fragen des Reformmanagement, Politikmanagement halt wirklich sozusagen ein sehr gutes Instrumentarium da gibt, selbst nochmal zu reflektieren, was mache ich hier jetzt eigentlich, aber eben auch Instrumente an die Hand gibt, wo man dann im Dialog natürlich immer auch mit Juristen eigentlich sehr gut auch reüssieren kann.
Nochmal ein kleiner Werbeblock auch für unsere Studierenden.
Natürlich.
Beziehungsweise also alle diejenigen, die sich für ein politikwissenschaftliches Studium interessieren. Man ist dann gut gerüstet, auch so eine wichtige Aufgabe wie Landeswahlleiter dann in Berlin in Krisenzeiten, muss man sagen, zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch, die Einblicke, die du uns gegeben hast und viel Erfolg weiterhin bei dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe, lieber Stefan Bröchler.
Ganz herzlichen Dank, liebe Julia, und ich kann alles Daumen drücken gebrauchen. Tschüss.